In den nächsten 60 Minuten werde ich was dazu erzählen, wie man Open-Source-Arbeitsweisen nehmen kann, ins Unternehmen übertragen kann. Und so als kleiner Gimmick, das ist ein Hack, weil ich bin schon 20 Jahre im Open-Source-Umfeld unterwegs, bin in ganz normalen, regulären Softwarefirmen angestellt. Was ich beobachtet habe, ist, dass es einfach eine riesengroße Barriere gibt zwischen der Arbeitsweise im Unternehmen und dem, was wir in der Open-Source-Welt tun, sodass meine Kolleginnen sich immer Schwierigkeiten hatten, den Transfer hinzubekommen. Ich habe angefangen, denen zu sagen, kommt mal in das Open-Source-Projekt rein, ist total cool hier. Und habe immer Fragezeichen als Antwort bekommen. So, wer bin ich? Ich bin Gründerin der Inner Source Commons Foundation. Das ist eine Delaware 501c3 Charity Foundation, die einfach Open-Source-Arbeitsweisen in Patterns gießt, sodass die besser übertragen werden können. Bin Mitglied bei der Apache Software Foundation und bin bei einem Berliner Unternehmen Open Source Strategist. Was bringt Unternehmen dazu, in Richtung Open Source Arbeitsweisen und in Richtung Inner Source zu schauen? Also nicht, was bringt mich als Open Source Projekt dazu, dahin zu schauen, sondern was bringt den ganz normalen Manager dazu? Da hört man dann so Stories von Unternehmen, die in Silos arbeiten, wo Teams nicht miteinander reden und wo Lösungen für ein Problem mehrfach gefunden werden. Stichwort, das Rad wird immer wieder neu erfunden. Da hört man dann sowas wie Effizienz, da hört man dann aber auch sowas wie Organisationsgrenzen überwinden wollen, sodass was hier gemacht wird, dort auch eingesetzt werden kann. Dann hört man da aber auch sowas über Motivation. Wir sind alle an einem Sonntag hier in Chemnitz in der Uni und sitzen hier. Draußen ist wunderschönes Wetter, also irgendwas muss uns motivieren, hierher zu kommen. Man hört auch sowas wie Innovation, man hört auch sowas wie Dependency Management. Das heißt, Inner Source nimmt einfach nur die Arbeitsweisen von den öffentlichen Projekten, packt sie nach intern. Einmal Hand hoch. Wer hat sich im Arbeitsalltag schon mal gedacht, also das hätte ich jetzt mal schneller selber fixen können, als dass das Team da drüben macht und ich im Backlog warte, bis das aus dem Backlog irgendwann mal rausplumpst. Doch schon ein paar, ne? Wer von euch ist denn inzwischen auch nach der Pandemie fully remote, teil remote und kennt die Challenges vom Unternehmen damit? Das sind ein paar mehr Hände als vor ein paar Jahren, ne? Wenn wir uns jetzt auf ein ideales Team anschauen, so wie das klassischerweise beschrieben wird, ist das sehr fokussiert, ist das sehr motiviert und es hat eine Herausforderung. Man hört auch sowas wie Pizza-Size-Teams. Das heißt, das Team ist voll funktional. Ich habe die Produktleute da drin, ich habe die Tester da drin, ich habe UX-Expertise da drin, Deployment-Expertise. Die arbeiten an ihrem Feature top to bottom und shippen das, sind möglichst unabhängig von dem Rest in der Firma. Also relativ isoliert, mit relativ wenigen Sachen, die sie aufhalten. So ein bisschen wie so ein kleiner Lego-Baustein. Wenn wir in die Realität schauen, kann man aus den kleinen Lego-Bausteinen große Sachen bauen, die sind aber eigentlich abhängig voneinander. Das heißt, so ein bisschen komplexer ist es in der Realität dann doch im Vergleich zur realen Welt. Gibt es ein paar Challenges? Ich fokussiere mich hier beim Linux-Tag nur auf die offensichtlichste technische Challenge und wir werden gleich sehen, dass das trotzdem eine People-Challenge ist, nämlich Dealing with Dependencies. Wir haben schon gelernt, wir wollen möglichst unabhängig sein, also wenn das Team da oben länger braucht, wollen wir trotzdem vorwärts gehen können. Wenn wir uns aber unseren Software-Stack angucken, nehmen wir Maven, nehmen wir Gradle, nehmen wir Node oder irgendwas anderes, dann gibt es den Spruch, wir laden erstmal das ganze Internet herunter. Also so ganz unabhängig sind wir dann doch nicht. Das heißt, wir haben ganz viele technische Abhängigkeiten. Was sind denn das eigentlich für Abhängigkeiten, die wir uns da reinziehen? Hinter jeder dieser Bibliothek, die wir uns reinziehen, steht eigentlich ein Team. Irgendjemand schon mal von Log4Shell gehört? Das heißt, selbst die kleinsten Bibliotheken, die wir reinziehen, sind eigentlich Teams, von denen wir abhängen. Teams, mit denen wir zusammenarbeiten könnten, wenn wir wüssten, wie. Okay, klassisches Unternehmenssetup. Was können wir machen, wenn das Team da drüben die Dependency bereitstellt, die wir brauchen? Wir packen den Change Request ins Backlog und warten. Und warten. Warten noch ein bisschen. Mit ein bisschen Glück ist es dann irgendwann drin. Irgendwie doof. Was können wir noch machen? Wir können die Dependencies wegschneiden. Was heißt das übersetzt? Das heißt einfach, ich baue einen Workaround rundherum. Ich habe letztens mit einem Bekannten gequatscht, der zieht jetzt wieder zurück von Berlin in die Niederlande, braucht dafür eine Geburtsurkunde von seinem Kind, ist in die Niederlande, in die Ministerien gegangen, die meinten, oh, Berlin. Na, da brauchen Sie keine Geburtsurkunde, da reicht es, wenn Sie uns einen Zettel mitbringen. Das heißt, die Ministerien in den Niederlanden haben die deutsche Bürokratie schon einen Workaround gebaut. Klingt jetzt auch nicht so ideal. Also in der Bürokratie nicht, aber in der Technik erst recht nicht. Ja, was machen wir denn in der Open-Source-Welt? Wir bauen da keine Workarounds und wir warten da auch nicht ewig. Bei Apache gibt es da so einen ganz fiesen Spruch, der nennt sich Patches Welcome. Was ist denn das am Ende des Tages? Ich habe zwei Projekte und effektiv sagt das eine Projekt, was da an Änderungen braucht, einfach nur komm, hier kriegst du meine helfende Hand, ich mache die Änderungen für dich, ich schicke dir das und dafür habe ich es schneller drin. Übersetzt heißt das, hier oben beim Host-Team entstehen weniger Aufwände, nicht null. Weil, na klar, wenn ich jetzt hergehe, will in Log4j eine Änderung machen, dann brauche ich ein bisschen Hilfe und ein bisschen Mentoring. Weil so einfach ist die Codebase dann auch nicht. Hier unten entstehen natürlich trotzdem ein paar Aufwände, aber es geht ein bisschen schneller. Ist vielleicht nicht so schnell, als wenn die das gleich mit hoher Prio in ihrem Backlog gemacht hätten, aber es ist definitiv schneller als die ganze Warterei. Und damit das Ganze in der Firma jetzt nicht zu kompletten Chaos führt, weil jeder irgendwo in irgendeine Codebase reingreifen möchte und da was tun möchte, gibt es sowas wie eine Inner Source Commons, die dafür Patterns bereitstellt. Was haben wir da? Eine ganz, ganz Basis. Wir brauchen erstmal sowas wie ein Host-Team. Das ist klassisch das Team, was die Patches bekommt. Und wir brauchen ein Contributing-Team. Das heißt Kontributoren und es gibt Maintainer hier oben, Trusted Committer nennt sich das bei Inner Source. Das heißt, wir haben schon mal Namen, mit Hilfe derer wir über die Prozesse sprechen können. Wir brauchen auch ein Mindset-Shift. Ich höre so oft, Sharing is Caring. Es gab wer die Apache Software Foundation kennt, kennt das, den Ausspruch, dass dort mit dem Apache Way Software entwickelt wird. Und irgendwann, weil das ein relativ schwammiger Begriff ist, hat es auch da mal eine Marketingkampagne gegeben und es gab eine Umfrage, was heißt denn eigentlich der Apache Way für euch? Eine der schönen Antworten, die ich gehört habe, die ich da tatsächlich gut finde, ist nicht sharing by is caring, sondern gaining by sharing. Weil wenn ich mich zusammentue mit anderen, die Basisinfrastruktur gemeinsam entwickle, komme ich schneller voran, kann schneller innovativ werden, als wenn ich das dreimal einzeln mache. Deswegen Gaining by Sharing. Was macht Open Source noch aus? Ja, es gibt eine Open Source Lizenz, wichtig. Es gibt aber noch was darunter, das nennt sich Open Collaboration. Das heißt, es passiert alles öffentlich, es passiert alles in schriftlichen Kanälen, die archiviert werden, die durchsuchbar sind, die referenzierbar sind. Das heißt, es passiert nicht mehr so viel auf der Tonspur und neben der Kaffeemaschine, sondern dort, wo es nachvollziehbar ist. Und dort, wo jemand über die Schulter schauen kann und mitkriegt, stimmt, so funktioniert das Projekt und so kann ich mich da einklinken. Und da merken wir schon einen kleinen Unterschied zu dem, wie es normalerweise im Unternehmen läuft. Das heißt, es gibt Rollendefinitionen bei Inner Source, es gibt die Trusted Committer, die kennen wir aus dem Linux-Kernel als Maintainer, die kennen wir bei Apache als Committer. Hier nennen sie sich einfach Trusted Committer. Committer da tatsächlich ähnlich wie bei Apache, nicht im Sinne von ich committe den Code, sondern ich bin committed auf das Projekt. Heißt, ich nehme auch Aufgaben wahr, wie andere zu mentoren, die neu hinzukommen. Heißt auch sowas wie, ich bin derjenige, der hier die Hausregeln setzt. Ich bin derjenige, der sagt, wie die Coding Conventions aussehen. Immer im Hinterkopf, dass mein Ziel ist, andere Kontributoren reinzubekommen. Trusted Committer sind diejenigen, die offen kommunizieren, für Transparenz sorgen, sodass andere folgen können. Und ganz wichtig, im Gegensatz zu vielen hierarchisch geführten Unternehmen, das ist nichts, was ich assigne, das ist nichts, was mit einer Job Description kommt, das ist nichts, wo der Chef hingeht und sagt, du bist jetzt Trusted Committer, sondern das ist eine Rolle, die ist voluntary. Das heißt, es ist eine Einladung an die Person, keine Verpflichtung. Und eine Einladung kann man immer ablehnen. Warum ist mir das so wichtig? In Unternehmen haben wir manchmal so Komponenten, die will keiner mehr anfassen. Wie ist die Reaktion, wenn in dem Unternehmen dann Inner Source gespielt wird? Hey, du bist jetzt Trusted Committer dafür. Kommt nicht gut. Funktioniert nicht. Auf der anderen Seite haben wir Kontributoren. Die fangen an, das Projekt zu nutzen. Die schauen dem Projekt zu. Die machen ihre Änderungen, wenn das gebraucht wird. Und contributen das entsprechend back. In der Open-Source-Welt ist uns vollkommen klar, bevor wir eine Contribution machen, reden wir erstmal mit dem Projekt, wollt ihr da überhaupt hin? Uns ist auch vollkommen klar, wir schicken nicht was, was wir in 5, 6, 7, 8, 9 Wochen entwickelt haben und werfen es über den Zaun, sondern schicken das draftweise. Im klassischen Unternehmen ist das noch nicht so etabliert, dass wir das wirklich Stück für Stück, wenn es noch nicht fertig ist, wenn die Tests vielleicht noch fehlschlagen, einfach schon mal rüberschicken und sagen, hey, gib mal Feedback, geht das in die richtige Richtung? Das heißt, wir brauchen auch eine andere Kommunikationskultur. Wenn wir zu einer Kultur gehen, wo alles schriftlich stattfindet, so offen und transparent wie möglich, archiviert wird, durchsuchbar wird, brauchen wir eine Fehlerkultur, wo es vollkommen okay ist, einen Fehler zu machen. Das heißt, wenn hinterher der Chef kommt und sagt, du hast da aber einen Fehler gemacht, dann war es das. Das wird keiner mehr machen. Heißt, Entscheidungen werden dort getroffen, wo jeder teilnehmen kann. Also nicht bei dem Meeting abends um 6 und auch nicht morgens um 6 und eigentlich auch nicht in dem Meeting, weil wenn wir über Teamgrenzen rübergehen, wer schon mal versucht hat, ein Meeting mit 5 Teamvertretern zu organisieren, der weiß, wie die Kalender aussehen. So vielleicht in 3 Monaten schafft man das mal. In dem Moment, wo man das auf einen schriftlichen, asynchronen Kanal zieht, kommt man viel schneller voran bei den Entscheidungen und kann sich dann diese seltenen, wertvollen Meetings, wo man sich face-to-face trifft, für die wirklich wichtigen Sachen sparen, die man nicht schriftlich gelöst bekommt. Dann gibt es wie im Open-Source-Bereich auch eine Contributing-ND. Wie funktioniert das? Wo erreiche ich euch? Das ist im Grunde eine Mikasa-Esukasa-Regel. Was heißt das? Wenn man zu mir nach Hause kommt, jede Wohnung hat irgendwo einen kleinen Bug. Ich hatte letztens eine Kollegin, die hat ein paar Nächte bei uns übernachten dürfen, während wir nicht zu Hause waren. So das Airbnb-Model, bevor es Airbnb gab. Okay, wenn du in die Küche gehst, dann mach bitte nicht diese 5 Geräte gleichzeitig an, weil dann fliegt die Sicherung. Das Gleiche ist das, was ihr in die Contributing-MD reinschreibt. Alles das, was klassischerweise dazu führt, dass Leute auf die Nase fallen, so und so verkürzt ihr die Tests, so und so führt ihr die Tests aus, dass sie wirklich komplett durchlaufen. All das kommt da rein. Dann schon erwähnt, Work in Progress teilen. Nichts ist schlimmer, als wenn man als Contributor 5 Wochen an was gearbeitet hat, Herzblut reingepackt hat und das Projekt sagt dann, nee, können wir nicht gebrauchen. Jedenfalls so nicht. Also nicht ohne ganz viel Arbeit, die noch reinfließt. Und so kommen wir dann im Unternehmen auch zu einem Gaining by Sharing. Das heißt, wenn wir anfangen, wenn wir das jetzt etablieren wollen im Unternehmen, hat sich bewährt, sich auf das zu fokussieren, wo man die Probleme hat. Wer sich jetzt erinnert, wie eine agile Transformation im Unternehmen stattgefunden hat, die Agile-Coaches sagen, wenn du Scrum machst, musst du alles machen, sonst funktioniert es nicht. Die Inner-Source-Patterns sind explizit als Patterns aufgeschrieben, so wie ihr Software-Patterns auch kennt, Problembeschreibung, was man tut, welchen Kontext man hinterher findet, so dass man das Stück für Stück auf die Probleme raufpacken kann. Es ist einfach nur mehr Werkzeug im Werkzeugkasten. Technisches Tooling, soweit es geht, das nutzen, was schon da ist. Jetzt nicht irgendwie Slack rauswerfen, weil was anderes cooler ist, das ist Quatsch. Und das in die entsprechenden existierenden Prozesse integrieren. Nur weil da Inner Source reinkommt, heißt das nicht, dass wir keine Agile mehr brauchen. Das muss zusammenspielen. Es hilft im Unternehmen, wenn man das dann ausrollt, die Personen zusammenzubringen, die sich dafür interessieren. Das heißt einmal die, die das Thema treiben wollen, aber auch die, die sagen, will ich nichts mit zu tun haben. Und es hilft, wenn man eine interne Community etabliert, wo man einfach Best Practices austauscht. Üblicherweise hat man so 2-3 Teams, die vorne weggehen, 2-3 Teams, die noch hinterher sind. Die Probleme, die hier vorne schon gelöst wurden, ein Jahr später haben die die. Und dann ist es schön, wenn eine entsprechende Verbindung existiert, sodass man die Learnings rübergeben kann. Extrem hilfreich. Klar, jetzt stehe ich hier als Gründer dieser Foundation. Hilft das, den Link zur Inner Source Commons Foundation aufrechtzuerhalten? Warum? Wir sind genauso Open Source geführt wie ein ganz normales anderes Projekt auch. Das heißt, alle Learnings, die ihr habt, könnt ihr bei uns mit reingeben. Trivialerweise, wenn ihr ein Pattern habt und das bei euch einsetzt, gibt es da ganz unten so ein Kapitel, wurde gefunden bei Firma. Einfach den Namen von eurem Arbeitgeber da eintragen, wenn es euch geholfen hat, hilft schon der Community weiter. Ich persönlich habe ganz viele Learnings mit dem Einsatz von Inner Source bei meinem Arbeitgeber als Pattern letztlich aufgeschrieben und zu der Foundation geschickt. Es hat dazu geführt, dass die Patterns sehr viel besser geworden sind, genereller geworden sind und Sachen noch zusätzlich gefunden wurden, die man noch auspolieren kann, besser machen kann, die ich so nicht gesehen habe. Und auch da wieder das Thema Gaining by Sharing. Wir brauchten bei uns beim Arbeitgeber Trainingsmaterial. Was heißt das? Man muss einmal das Ganze didaktisch aufbereiten. Man sollte es möglichst als Video aufnehmen, möglichst mit Aufgaben und Workbook-Aufgaben versehen. Das ist ganz schön viel Arbeit, wenn das nur einer macht. Und wir sind nicht die Video-Company. Was haben wir gemacht? Wir haben uns mit 2 anderen Unternehmen zusammengetan in der Inner Source Commons Foundation. Die brauchten das gleiche Material. Und dann gab es einfach 3 Personen, die sich da zusammengetan haben und das Material erstellt haben. Freie Lizenz dran, über die Foundation verteilt. Jeder kann davon benefiten. Einfach auch, weil es keinen Marktwert für irgendeinen der Unternehmen hat. Es ist einfach nur interne Organisation. Zusammenfassend, idealerweise wollen wir natürlich die Dependencies wegcutten. Wir wollen nicht einen riesengroßen, langen Dependency-Tree. Die Realität ist aber meistens ein bisschen komplizierter. Und Open Source zeigt uns schon lange, wie wir mit Erfolg diese Teamkollaboration ermöglichen können. Über Organisationsgrenzen hinweg, über Zeitzonengrenzen hinweg, über nationale Grenzen hinweg. Und das kommt, ein bisschen davon können wir mit reinholen. Jetzt hatte ich euch noch einen kleinen Hack versprochen. Ich habe erzählt, dass ich auch Mitglied bei der Apache Software Foundation bin. Als Mitglied der Apache Software Foundation habe ich natürlich immer wieder Leute versucht reinzuziehen. Leute aus Academia, Leute aus dem professionellen Umfeld, Studenten, ganz unterschiedliche Backgrounds. Und es gab immer wieder die gleichen Hürden, die nichts Technisches waren, sondern die einfach nur damit zu tun hatten, wie kommuniziere ich in dem Umfeld, wo fange ich überhaupt an? Klassische Antwort, gehst zum Kollegen, komm, schick mal ein Patch rein. Oder komm, engagier dich mal bei Projekt XY. Antwort ist, ich möchte aber jetzt kein Patch schicken. Gegenantwort, nee, du sollst kein Patch schicken, du sollst einfach nur mal gucken, was nutzt du? Kernfunktionalität in deinem Stack? Worauf baut dein Business auf? Dann gehst du zum Projekt hin und schaust mal zu. Zuschauen ist einfach, da gibt es eine Mailingliste, da gibt es garantiert einen Chat-Channel, da gibt es bei Kubernetes inzwischen Open Office Hours, wo man sich einfach reinklinken kann und schaut über die Schulter. Das macht man so 1, 2, 3 Wochen lang. Dann merkt man, dass man einige Entwicklungspatterns sieht, die man schön ins Unternehmen reinziehen kann. Macht man das noch ein paar Wochen länger, merkt man, dass so die klassischen User-Fragen, die sich immer wieder wiederholen, die kann man dann mit beantworten. Dann hat man schon mal einen Fuß in der Community. Bleibt man noch ein bisschen länger, merkt man, okay, da läuft es noch nicht ganz rund, da könnte noch ein bisschen Dokumentation fehlen, da können wir noch optimieren und schon ist man da drin. Das heißt, der erste Schritt ist nicht der Patch, den ich da hinschicke, vielleicht noch in einem Hackathon geschrieben, sondern es ist ein langer Prozess, bei dem ich aber Woche für Woche ganz wenig investieren muss. Umgedreht, was heißt das für mich? Ich lerne für mich selber und entwickle mich weiter, sowohl technisch, also Test First habe ich nicht bei meinem Arbeitgeber gelernt, sondern bei Apache Lucene. CI/CD habe ich nicht beim Arbeitgeber gelernt, sondern irgendwo kurz nach der Uni bei Apache Nudge. Einmal technisch also, auf der anderen Seite aber auch von der Kommunikation her. Weil ich mitbekomme, dass ich anders kommunizieren muss, wenn ich mit jemandem rede, der jetzt in New York sitzt oder in San Francisco und irgendwann heute Abend vielleicht mal wach ist. Dann schreibt man E-Mails anders. dann kommt da nicht ein Hallo. Ich frage mich, was will er denn jetzt? Und so 3 Stunden später kommt dann der eigentliche Request, sondern dann kommt gleich eine concise E-Mail, wo der Request mit drin steht. Und ich weiß, dass das höflich ist und das ist okay. Und dann lese ich mir die vielleicht auch noch 3-mal durch und kriege mit, okay, so kann man die noch falsch verstehen. Ich formuliere es doch noch mal um. Das heißt, wenn ich diese ganzen Patterns intern schon mal einsetze, verstehe ich, wie diese Projekte funktionieren, kann selber davon Benefit mitbekommen und werde aber eigentlich auch ein besserer Nutzer von Open Source, weil Open Source haben wir alle in unserem Stack drin. Wer mir erzählt, dass er kein Open Source einsetzt, dem glaube ich nicht. Üblicherweise sogar relativ zentral. Und es wäre ja auch aus Business-Sicht sinnvoll, wenn bei den Komponenten, auf die wir unser Business aufbauen, wir wissen, wie diese Komponente tickt. Wir wissen, wo es nächstens hingeht. Und wenn wir in der Community drin sind, selbst wenn wir kein Mitglied der Apache Software Foundation sind, dann kriegen wir vorher schon mal mitgeteilt, da kommt übrigens ein Security-Patch, schau dir das mal an, bevor es demnächst über Heise läuft. Und dann kommt man da auch vielleicht irgendwann in die Ecke, wenn das wirklich Business Critical für mich selber ist, dass ich das Projekt selber mittreiben kann in die Richtung, wo ich es hinhaben möchte. Und wenn es nur eine kleine Ecke ist, die ich dort anders haben möchte. Das heißt, man bekommt die KollegInnen auch dazu, mehr in Richtung Contributing to Open Source zu denken. Nicht nur im Sinne von, ich muss da ganz viele Patches hinschicken, sondern auch im Sinne von dem Projekt mit User-Support helfen, unterstützt. Man kann mit Dokumentation unterstützen, man kann Meetups organisieren, kann ganz viele nicht-technische Sachen machen, um dort schon mal einen Fuß in die Tür zu bekommen und viel rauszubekommen. Und last but not least kann man natürlich dann auch strategisch drüber nachdenken, warum publizieren denn andere überhaupt Open Source? Und man sieht dann eher kommen, okay, da ist es sustainable für die nächsten 10, 20 Jahre. Da ist es eine One-Man-Show. Vielleicht nicht so clever. Und da sehe ich ganz viel VC-Kapital mit dem Sinn, das sehr schnell, sehr massiv zu monetarisieren. Das heißt, da steckt vielleicht noch eine ganz andere Geschichte dahinter oder ein ganz anderes Risiko. Das heißt, ich kann das ganz anders bewerten und kann aber selber da auch noch mal ganz anders reingehen. So, damit möchte ich den Vortrag abschließen. Ich habe da noch 3 QR-Codes, so, weil es gibt noch Firmen, die suchen noch Entwickler und Entwicklerinnen. Wir gehören dazu. Damit würde ich mich über eure Fragen freuen. Da ist eine Frage, die möchte aber bestimmt ein Mikro.
Danke für den Vortrag. Ich erinnere mich an ein paar Events bei mir in der Firma, wo wir auf der Suche nach einer Komponente gewesen sind und die Suche schon damit geendet ist, dass bei den meisten Komponenten, die in Frage gekommen sind, wir überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, uns die Git-Repositories anzugucken. Need to know ist dieses grundsätzliche Vertraulichkeitsprinzip, das natürlich gerade bei Dingen, die Millionen Euro an Kapital schon investiert haben, auch eine gewisse Begründung hat. Darum würde mich mal interessieren, wie steht der Ansatz von Inner Source zu diesem Need-to-Know-Prinzip? Wie passiert da auch Investitionsschutz? Und genau, wie kann ich dann in Zukunft verhindern, dass meine Firma nicht 15 Mal die gleiche Komponente baut?
Da hast du einen Business-Konflikt, den kann ich dir aus der Inner Source-Perspektive nicht lösen. Idealerweise fängst du damit an, dass, also in einer idealen Welt, ne, ist der ganze Quellcode öffentlich, jeder im Unternehmen kann drauf zugreifen. Dann sind wir da, wo Google jetzt im Moment ist. Mir ist klar, dass da traditionelle Unternehmen nicht hingehen. Was manche machen, ist zu sagen, okay, ich gehe da mit einer Intention ran. Das heißt, es gibt Projekte, die sind Inner Source Projekte, die sind so designed, die sind dann auch entsprechend dokumentiert, die haben einen entsprechenden Ansprechpartner dran. Wenn ich jetzt ins klassische Unternehmen gucke und mir die Projekte angucke, dann sind die nicht Inner Source ready. Die Entwickler wissen alle, wie eine gute README aussieht, die wissen alle, wie eine Contributing MD aussieht, dann guckt man sich das an und sagt, ja, du weißt es, aber umsetzen tust du es nicht. Und dann hilft es auch wenig, wenn das Zeug öffentlich in der Firma da ist. Das heißt, da, wo du wirklich den Schutz brauchst, kannst du einen anderen Ansatz fahren und sagst, okay, ich mache das intentional. das weiß ich, ist eine zentrale Komponente. Es gibt auf Inner Source Commons eine Inner Source Checkliste. Da sind ganz viele Fragen drin, die nicht technisch sind. Da wird dann zum Beispiel sowas gefragt wie, ist das eine Komponente, die im unternehmensweit relevant ist? Ist das eine Komponente, wo ich erwarten kann, dass ich viele Contributions bekomme? Dort macht es Sinn, den Invest zu machen, das einmal zu öffnen. Und zum Zweiten ist es auch eine gewisse Arbeit, das Inner Source Ready zu machen. Also entsprechende Manpower zur Verfügung zu stellen zum Mentoring und entsprechende Dokumentation zur Verfügung zu stellen. Das ist so die Waage, die man dann in Balance bringen kann. Das ist aber tatsächlich eine Unternehmenskulturfrage.
Kannst du noch zwei Sachen über Lizenzierung sagen?
Intern bei Europace sind wir ein Unternehmen. Das heißt, es ist einfach nur interne Software. In dem Moment, wo du über Unternehmensgrenzen rausgehst, wenn du in die Inner Source Commons guckst, siehst du dann Vorträge von mindestens Mercedes. Und ich glaube, Bosch, bin ich mir nicht sicher, die dann Inner Source Lizenzen anfangen zu etablieren, um über Unternehmensgrenzen wegzugehen. Dort wird es dann schwammig rauszukriegen, lohnt sich das noch, das als Inner Source zu machen? Oder ist es nicht eigentlich viel weniger Aufwand, wenn du es gleich als Open Source machst? Also es gibt ein Inner Source License Pattern. Das kann auch sowas vereinfachen wie Liability Questions zwischen unterschiedlichen Entitäten. Irgendwann sollte man sich dann tatsächlich die Frage stellen, ist der Weg in Richtung Open Source nicht viel einfacher?
Jetzt hast du eine etwas klassischere Struktur in deiner Company, in der die Teams für die Entwicklung und auch für den Betrieb von Komponenten verantwortlich sind. Das heißt, diese Teams sind in ihrem Projekt ja der König auf dem Ding. Wie fängst du das an aufzubrechen, sodass die tatsächlich anfangen, gewillt zu sein, Contributions aus anderen Bereichen entgegenzunehmen?
Schmerz.
Also Diktatur?
Nee, um Gottes Willen. Üblicherweise, das, was die Teams anbieten, sind ja Services.
Ja.
Und meistens werden die Services trotzdem von dem einen oder anderen Team benutzt. In dem Moment, wo zu viele Feature-Requests reinkommen, fängt dieses Team ganz deutlich an, sich zu überlegen, ob sie nicht einen Weg nehmen wollen, wo sie die anderen enablen.
Okay, also über den Weg, diese Teams statt Contributions zu schicken, schicken sie erstmal Anforderungen. Und weil sie zu viele Anforderungen schicken, können sie dann auch gleich die Contributions nachliefern.
Das ist die fiese Variante, ja. Ja,
die fiese Variante, die gibt es eine weniger fiese.
Ja, die weniger fiese ist mit ganz viel Quatschen rauskriegen, okay, da ist ein Team und da ist ein Team, ihr habt exakt die gleiche Kundenanforderung, wollt ihr nicht miteinander reden. Dann stellst du einen Coach daneben, der den beiden erzählt, ihr seid jetzt nicht in eurem Heimteam, das heißt, nur weil Programmiersprache X hier komisch benutzt wird, heißt das nicht, dass die von diesen Leuten auch komisch benutzt wird, und redet bitte miteinander. Packst ganz viel Händchen halten und Coaching mit rein. Und dann kannst du das als ein Experiment laufen lassen. Experiment heißt nicht business-kritisch, aber auch nicht so unwichtig, dass es keinen interessiert. Und kannst das als Success-Story verkaufen und dann wachsen lassen.
Okay,
danke. Das, was wir gemacht haben, ist, das war ein ganz kleines, das waren so 3, 4, 5, 6 Leute, die zusammengearbeitet haben. Lief über 2, 3 Monate. Wir haben eine Retro hinten dran gemacht. So Retro ist normalerweise what happens in Vegas stays in Vegas. Haben wir da gebrochen. Wir haben das Team gefragt, dürfen wir eure Learnings hinterher nach Chatham House Rules veröffentlichen. Chatham House Rules heißt, ich sage dir nicht, wer es gesagt hat, aber ich gebe dir die Learnings weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass andere Leute interessiert waren. Und ganz, ganz am Anfang, das war damals 2017, wo wir angefangen haben, gab es noch ganz banalere Schmerzen, nämlich den Schmerz, das Team wächst. Und die Entwickler in dem Team wachsen in eine Leadership-Rolle rein. Das heißt, sie können nicht mehr ins Pairing gehen. Das heißt, du brauchst rein technisch schon sowas wie Pull-Requests, damit du das entzerren kannst. Du hast immer noch die Expertise von den Seniors. Du musst die aber nicht mehr neben den Juniors setzen, sondern die kriegen das über Pull-Requests mit. So, jetzt fängst du an, Pull-Requests zu machen. Dann brauchst du ein Team, was die Etikette dafür setzt. Damit bist du ganz schnell zu überlegen, wer ist denn hier Trusted Committer. Wenn du dann ein noch relativ ungünstig strukturiertes Team hast, hast du da vielleicht 20 Leute, die an einer Komponente gemeinsam arbeiten. Mit 20 Transformatoren wird es aber irgendwann schwierig. Dann fängst du an, die zu modularisieren. Jedes Modul dann entsprechend Trusted Committer. Wenn du das modularisierst, stellst du fest, oh, da sind ein paar heiße Kartoffeln, was machst du denn mit denen? Das ist das, was ich meine mit problembasiert die entsprechenden Patterns da anwenden.
Okay, also kompliziert, aber machbar. Danke.
Genau.
Okay, noch weitere Fragen, Anmerkungen?
Der Aufhänger war ja Dependencies, sagen wir mal, besser zu managen. Es ist eine etwas ketzerische Frage, aber es kann ja auch die Situation geben, wo ich etwas öffne, meinen Source Code öffne, wie auch immer, dass andere contributen können. Die lesen das natürlich, die wollen contributen. Manch einer missversteht aber auch Intentionen, baut eventuell darauf, wenn der eine meiner APIs konsumiert, neue Produkte auf, die dann mitunter in schädlichen Konsequenzen enden können. Nochmal der Disclaimer, etwas ketzerische Frage. Hast du damit Erfahrungen? Kommt das vor? Kommt das nicht vor? Wie würde man damit umgehen?
Ich habe es gesehen, aber nicht in der deutschen Kultur. Bei Europace haben wir tatsächlich den Vorteil, dass wir alle in einer Timezone sitzen und alle relativ nahe um Berlin rundherum. Das heißt, da ist der Kommunikationsweg relativ kurz. Da fällt das relativ schnell auf, wenn jemand sowas macht. Ansonsten immer die Kommunikation in Richtung potenzielle Kontributoren und Nutzer. Nehmt Kontakt mit dem Projekt auf, schaut euch nicht nur den Quellcode an, sondern alles, was dazu gehört.
Danke.
So wie im Open-Source-Bereich auch. Kann genauso passieren, ne?
Danke.
Noch jemand?
Ansonsten hätte ich noch eine Zwischenfrage. Okay. Wie viele von euch sehe ich bei der Inner Source Commons nächste Woche? Wir haben Slack. InnerSourceCommons.org. Bitte?
Ist die online oder findet
die? Nur online. Das ist eine Foundation. Also ein Verein. Sehr schön. Danke.
Okay, dann nochmal danke.